Der Franz, der ist so verliebt in seine Mara. Die anderen Leute nennen sie nur die schwarze Baronin. Doch Franz sieht hinter die bösartige Fassade und findet eine liebevolle Frau. Eine Frau, die ihm den Tod bringen wird. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. So, ihr müsst jetzt noch einmal mein Geraunze ertragen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist die wirtschaftliche Lage in Österreich gerade nicht so geil. Und das spürt natürlich die Werbewirtschaft. Und naja, die Werbewirtschaft ist dafür verantwortlich, dass irgendwie hier auch Geld reinkommt mit diesem Podcast. Also mit aktuell, mit dem Jahreswechsel, das ist schon ein Zettel her, aber seit dem Jahreswechsel sind die Aufträge eingebrochen und es gibt kaum noch Einnahmen. Ja, und darum muss ich jetzt um Spenden betteln, auch wenn ich das nicht gern mache. Aber eure Unterstützung ist aktuell wichtiger denn je. Werdet jetzt nicht verhungern. Ich habe schließlich noch einen richtigen Job. Aber den mache ich halt auch nur Teilzeit, damit ich eben diesen Podcast machen kann. Ja, und jetzt ist halt wirtschaftlich gerade leider ein bisschen fad. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr mich auf Steady unterstützt oder wenn ihr mir auf PayPal eine kleine Spende zukommen lasst. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Und ich habe es auch schon in der Woche davor angekündigt, wir haben einen ersten Live-Podcast von Mörderisches Österreich. Und zwar haben wir jetzt schon einen Termin, und zwar ist das der 20. November 2025. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich sage es nur jetzt schon, damit ihr schon mal euch einen Urlaub buchen könnt, weil wir werden uns nämlich in der Gemeinde des Verbrechens aufhalten, im Waldviertel in Windigsteig. Dort gibt es einen Live-Podcast und ich will jetzt nicht allzu viel über das Verbrechen selbst loswerden, aber die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen wahrscheinlich eh schon, worum es geht. Es ist auf jeden Fall eine sehr dramatische Geschichte und die werde ich da eben live vortragen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir bitte einfach ein Mail an mösterreichpodcast. Der Eintritt ist frei, es gibt aber nur begrenzte Plätze. So, und weil der vorige Fall etwas blutig war, nehmen wir uns heute eine Geschichte vor, die trotz eines sehr tragischen Todesfalles eher auf der heiteren Seite der österreichischen Kriminalgeschichte spielt. Ihr dürft euch auf die völlig absurde Geschichte rund um den Tod des Bezirkshauptmannes von Mürz Zuschlag einstellen. In dessen Zentrum steht eine Frau, die jeder im Ort leidenschaftlich gehasst hat. Und das auch nicht ganz zu Unrecht, wie sich später herausstellen wird. Eine Geschichte voller Lügen, der dümmstmöglichen Ausreden. Und als am Ende die Wahrheit ans Licht kommt, ist eigentlich alles noch viel absurder. Das ist die Geschichte von Tamara von Lützow, der schwarzen Baronin von Mürzzuschlag. Willkommen in Mürzzuschlag. Na, wer von euch kennt den Ort? Jeder, oder? Der Ort in der nordöstlichen Steiermark ist immerhin schon vom Minnesänger Ulrich von Liechtenstein besungen worden. Ah ja, in Wahrheit ist Mürzzuschlag eine typisch österreichische Kleinstadt, die mit einem rasanten Rückgang der Bevölkerung kämpft. Heute leben hier noch etwa 8000 Menschen. Zu den Hochzeiten in den 1960er Jahren waren es schon mal 12.000 Einwohner. Unser Fall heute spielt aber im Jahr 1904 und da war Mürzzuschlag gerade einer der angesagtesten Orte für Touristen. Die Semmeringbergbahn brachte immer mehr Gäste in die Region, denn durch die Eisenbahn war die Gegend sehr nahe an Wien herangerückt. Wer zeitlich in der Früh aufbrach, konnte locker einen Tagesausflug nach Semmering und in den Kurort machen oder ein paar Stationen weiterfahren und bei der Endstation aussteigen. Und die befand sich und befindet sich noch heute in Mürzzuschlag. Über die Semmeringbergbahn haben wir uns schon in Episode Nummer 73 ausführlich unterhalten. Da ging es nämlich um die Bestie vom Semmering. Scheint ja eine wilde Gegend zu sein, so oft wie sie hier vorkommt. Es ist der Juni des Jahres 1903. Ein wunderschöner Frühsommertag, als eine attraktive, in edlem Schwarz gekleidete Frau aus einem der Waggons der Semmeringbergbahn steigt. Sie gleitet galant über den Bahnsteig, während ihr Dienstmädchen die schweren Koffer hinter ihr hertragen muss. Die in Schwarz gekleidete Dame lässt sich zum Gasthof Schwarzer Adler chauffieren, wo sie einen Auftritt hinlegt, an den sich die Hotelbediensteten noch lange erinnern werden. »Ich bin die Freifrau Tamara von Lützow«, gab die feine Dame an. Sie ist soeben aus Nizza angereist und verlangte das beste Zimmer für sich. »Schließlich bin ich die Tochter einer reichen russischen Großfürstin«, sagte die feine Dame. Ihr Akzent schien diese Geschichte eher nicht zu unterstreichen, auch wenn Kenner sich ziemlich sicher waren, dass sie eher so ein bisschen ostpreußisch klang. Aber gut. Die feine Dame lässt sich das beste Zimmer zeigen. Und es ist eine Beleidigung für die hohen Ansprüche der Freiherrin. Viel zu klein, viel zu wenig luxuriös. Schimpfend und zeternd über diese unmenschliche, unwürdige und nahezu barbarische Behandlung in dieser Absteige, zieht die schwarze Dame von dannen. Ihr Zimmermädchen trägt wieder die Koffer hinterher. Die feine Dame lässt sich ins Hotel Lambach, etwas außerhalb des Ortes, kutschieren. Dort legt sie einen ähnlichen Auftritt hin. Das Hotel gibt es bis heute und wenn es damals schon so aussah wie heute, dann versteht man auch, warum sich die Freifrau hier gleich viel wohler fühlte. Die Zimmer sind wahlweise im barocken oder altdeutschen Stil eingerichtet. Wer will, kann auch ein Chippendale-Zimmer buchen. Roter Teppich, Brokat, Kristallluster und ausladende Ohrensessel inklusive. Und natürlich sind die Kleiderkästen weiß gestrichen und haben goldene Ränder. Die Freifrau ist begeistert. Sie trägt sich in den Meldezettel für Fremde als Tamara, Freifrau von Lützow ein. Auch hier nervt sie das Personal mit ihrer etwas, nennen wir es, großkopferten Art. Sie muss jedem unter die Nase reiben, dass sie eigentlich die Tochter der russischen Großfürstin von Wladimir ist.
Echt jetzt? Von Wladimir? Das ist ja nicht, wenn ich in Österreich sage, ich bin der Freiherr von Franz. Na, welcher Franz? Na, der Franz. Nein.
Als Geburtsdatum gibt sie den 17. Juli 1871 an. Sie ist also 33 Jahre alt. Unsere Tamara von Lützow ist eine schlanke, zierliche Frau mit krausem Haar. Auf einem Foto, das von ihr überliefert ist, trägt sie eine Krone und einen auffallenden Perlenschmuck. Sie hat eine eher hohe Stirn, eine spitze Nase und ein spitz zulaufendes Kinn. Mein Typ ist sie nicht, aber das ist ja auch ziemlich wurscht, denn die Männer in Mürzzuschlag sind hin und weg von der attraktiven Dame in Schwarz. Die schwarze Baronin. Die verbringt ihre Tage damit, in der Gegend auf und ab zu spazieren und die Umgebung zu erkunden. Sie geht also den ganzen Tag, naja, wandern. Abends empfängt sie dann Besuch von einem jungen Leutnant. Das ist abwechselnd ihr Bruder oder ihr Cousin, sagt sie dem Hotelpersonal. Der Besucher kommt komischerweise immer abends und bleibt dann für ein paar Stunden, bevor er mitten in der Nacht wieder verschwindet. Ja, ganz bestimmt ihr Bruder. Wenn die Frau von Lützow, von Wladimir oder wie sie sonst heißt, sich nicht gerade mit ihrem Leutnant im Bett vergnügt, dann geht sie dem Hotelpersonal und generell allen Menschen in Mürzzuschlag einfach nur ganz gewaltig auf den Zager, wie man bei uns sagt. Sie ist äußerst arrogant, herrisch und gerät wegen jeder Kleinigkeit aus der Fassung und beginnt die Angestellten des Hotels anzuschreien. Sie betrachtet einfach jeden hier als ihren eigenen Leibdiener. Egal ob Hotelpersonal oder gewöhnliche Menschen auf der Straße, die Tamara von Lützow ist einfach unerträglich. Na, außer sie will von einem feschen Herrn was, dann nicht, aber sonst eigentlich ziemlich unausstehlich. Nach nicht einmal 3 Tagen Aufenthalt hat der halbe Ort schon genug von der schwarzen Baronin. Nur einer hat von der nervtötenden und arroganten Freifrau noch nichts gehört. Der Bezirkshauptmann von Mürzzuschlag, Franz Herwey von Kirchberg. Der ist ein schneidiger Offizier im Dienste seiner Majestät und ein tatkräftiger Beamter. Und auch er geht in seiner Freizeit gerne in und um Mürzzuschlag spazieren. Auf einem Wanderweg mitten in der Au trifft er plötzlich auf die attraktive Frau im schwarzen Kleid. Die sieht aus, als hätte sie sich verlaufen. Oder sie tut zumindest so. »Sie sind eine Fremde, nicht wahr?«, sagt der charmante Herr mit dem außergewöhnlich großen Schnurrbart. »Na, was geht Sie das an?«, fragt die Freiherrin in der ihr eigenen charmanten Art. »Ja, und die kriegt jetzt von mir auch seinen schönen Brunner Dialekt, weil Ostpreußisch kann ich leider nicht.« »Na, ich bin der Bezirkshauptmann«, sagt der schneidige Herr. »Wenn Sie wünschen, zeige ich Ihnen den Weg aus dem Wald.«
Na, wenn Sie mir den Gefallen tun wollen, so zeigen Sie mir heute den Weg, erwidert die Dame. Der schneidige Herr führt die Frau aus dem Wald und die zeigt ihm aus Dankbarkeit dafür ihr Hotelzimmer und das große Doppelbett darin. Und so, meine lieben Damen und Herren, so ging Flirten damals. Haben Sie sich verlaufen? Was wollen Sie von mir? Na wissen Sie, ich bin der Bezirkshauptmann. Darf ich Ihnen den Weg zeigen? Alter Herrst, du bist ein scharfer Hund. Ja, so einfach kann es gehen. Ja, der Herr Bezirkshauptmann ist jedenfalls hin und weg von der Dame, die er sich da so mühevoll aufgerissen hat. Noch in der Nacht erzählt er ihr von seiner unglücklichen Lage. Ich bin ein Unglücksmensch. Meine Familie hat mich mit einem Mädchen, das mir höchst unsympathisch ist, verkuppelt. Ich kann sie nicht heiraten und werde mich lieber erschießen, klagt er. Darauf die schwarze Baronin. Ja, aber mein Herr, eine Verlobung ist ja noch keine Ehe, beruhigt ihn die Dame. Sie können ja zu ihren Eltern gehen und ihnen sagen, dass sie das Mädchen nicht heiraten können. Er erwiderte, dass sich seine Eltern in einer schlechten Lage befinden würden und er deshalb das Mädchen heiraten müsse, damit durch die Eheschließung wieder Geld in die Familienkasse kommt. Naja, das ist zumindest die Darstellung der Frau Tamara im Nachhinein. Der Herr Bezirkshauptmann dürfte das so nie behauptet haben. Denn der Familie von Kirchberg, bei denen handelt es sich keineswegs um arme Schlucker. Und Franz Herwey war mit seinen erst 33 Jahren bereits Bezirkshauptmann und auf dem besten Weg, die Karriereleiter in der Monarchie bis ganz nach oben zu erklimmen. Und um die weitere Geschichte zu verstehen, müssen wir uns kurz mit der Verwaltung des Kaiserreichs beschäftigen. Keine Sorge, ich mach's kurz. In Mürzzuschlag am Fuße des Semmerings wurde mit 1. Jänner 1903 eine K&K-Bezirkshauptmannschaft eingerichtet. Bis dahin war die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Mur für die Region zuständig, was für die Leute dort eher unangenehm war, weil wenn die was zu tun hatten, waren die bis zu 3 Tage unterwegs. Ja, so war das früher. In Mürzzuschlag gab es damals schon sowas wie Wintersport und ganz viel Sommerfrische. Kaiser Franz Josef besuchte immer wieder sein Jagdschloss in Mürzsteg, wo er auch Staatsgäste empfing. Der erst 33-jährige Franz Herwey von Kirchberg wurde zum Bezirkshauptmann ernannt. Der war Jurist und Reserveoffizier und entstammte einer geadelten Beamtenfamilie. Sein Vater war schon Offizier und Gutsbesitzer in Stübing. Seine beiden Brüder waren ebenfalls Offiziere. Der jüngere Bruder Egon erhielt später im Ersten Weltkrieg als Jagdflieger mehrere Tapferkeitsauszeichnungen. Ein Onkel war der Unterrichtsminister, so heißt das Wort, Wilhelm Ritter von Hartel. Franz Herwey von Kirchberg machte früh Karriere im öffentlichen Dienst. Nach einer Anstellung als provisorischer Konzipist in der Statthalterei Dalmatiens wurde er 1897 Ministerialkonzipist im Ministerium für Kultus und Unterricht und ein Jahr später Ministerialvizesekretär. 1902 zeichnete ihn Kaiser Franz Josef I. mit dem Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens aus. Im Jahr darauf erreichte die steile Karriere des jungen Juristen mit dem Amt des Bezirkshauptmannes ihren vorläufigen Höhepunkt. Kurz davor hatte unser Franzl den Staatsbesuch des russischen Zaren Nikolaus II. Und das Treffen mit Kaiser Franz Josef zu aller Zufriedenheit arrangiert. Die feine Freifrau. Nur 3 Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Tamara ist unser Franz Hals über Kopf verliebt und schreibt Liebesschwüre. Er nennt sie Mara und bevor er seinen täglichen Dienst antritt, schaut er bei ihr im Hotel vorbei und holt sich nur schnell ein Bussi von seiner Geliebten ab. Der Bezirkshauptmann ist überglücklich. Zum Bürgermeister von Mürzzuschlag sagt er einmal, ich könnte mit dieser Frau in einem Bauernhause von Brot und Erdäpfeln leben und wäre immer noch glücklich. Ja, das muss Liebe sein, wenn der Herr Bezirkshauptmann sogar in einem Bauernhaus leben würde, wie so ein niedergeborener Abschaum. Tja, da hat ihm die Tamara aber gescheit den Kopf verdreht. 3 Wochen ging das Verhältnis zwischen den beiden schon. Da war sich der Bezirkshauptmann von Mürzzuschlag sicher, die Mara, die ist die Richtige. Und er gab ihr ein Eheversprechen ab. Das klang so. Entweder du heiratest mich oder ich erschieße mich, sagte der Franz zu seiner Mara. Naja, es ist wohl die Grundlage einer gesunden Beziehung, gegenseitige Selbstmorddrohungen und emotionale Erpressung. Ganz wunderbar. Zwar war die Familie von Franz keineswegs arm und brauchte das Geld nicht wirklich, aber die Tamara von Lützow war dennoch eine gute Partie. Sie verfüge über eine Million Mark, erzählte sie ihrem jetzt frisch Verlobten. Woher sie das Geld hat?
Na, von ihrem Ehemann.
Moment, was?
Ja, ich bin noch verheiratet, gesteht Mara.
Aber die Ehe steht kurz vor der Scheidung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nötigen Papiere ausgestellt sind.
Ja, der Grund für die Scheidung ist auch schnell erklärt. Die Ehe wurde annulliert, weil der Ehegatte, der Freiherr von Lützow, einfach keinen Hoch bekam. Deshalb wurde die Ehe nie vollzogen. Er habe sie nie angefasst und deshalb sei sie noch mädchenhaft, wie es damals hieß. Also Jungfrau, sagt die Mara.
Und an dieser Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Frau Tamara verstanden hat, wie das mit der Jungfräulichkeit gemeint ist und ob der Herr Leutnant, der sie dort täglich am Abend besuchen kommt, das auch so bestätigen würde. Ich habe da meine Zweifel.
Naja, ist wurscht, sie behauptet auf jeden Fall, dass sie Jungfrau ist, erhält trotzdem täglich Besuch vom Fashion-Leutnant in des Kaisers Diensten, also von ihrem Bruder, Cousin, Schwageronkel und lässt sich nächtens von dem ordentlich Rittmeistern.
Naja.
So, das bekommen natürlich auch die Leute in Mürzzuschlag mit und die warnen auch den Herrn Bezirkshauptmann, dass seine Verlobte da regen Herrenbesuch in ihrem Hotelzimmer empfängt.
Ja, und die geben ihm auch so ein bisschen den subtilen Hinweis, du, wüsstest du das mit der Heiraterei und der Hochzeit, mit der nicht vielleicht nur mal überlegen, weil, du, irgendwas stimmt da nicht.
Und die mangelnde Jungfräulichkeit ist da wahrscheinlich das geringste Problem.
Aber der Franzl, der glaubt das alles nicht. Der ist blind vor Liebe und deshalb kommt es ihm auch nicht komisch vor, dass er seine zukünftige hochadelige Gattin mit ihm in die Landeshauptstadt Graz fahren möchte. Zu einem Notar, um einen Ehevertrag zu schließen. Das ist jetzt an sich unter Adelshäusern nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist eher die Vereinbarung, die Tamara für sich reklamiert. Die geht so. Sollte Franz sterben, bevor die Hochzeit überhaupt möglich ist, dann ist sie berechtigt, seinen Namen zu führen. Sie wäre also dann Tamara Freiin Herwey von Kirchberg. Also wenn der Franzl vor der eigentlichen Ehe stirbt, dann bekommt sie seinen Namen. Er im Gegenzug verlangte von Tamara das Versprechen, dass sie im Falle seines Todes nicht mehr heiraten darf, denn sonst würde er im Grabe keine Ruhe mehr finden, sagt er. Außerdem wird ein Testament aufgesetzt, die Begünstigte Tamara von Lützow. Gut, dass der Franz Vorkehrungen im Fall seines Ablebens getroffen hat. Gescheiter Franz, Vorsorge ist so wichtig. Es sollte nämlich bald dazu kommen, dass der Franz nicht mehr unter den Lebenden weilt. Was für eine Hochzeit. Ja, aber vorher wird geheiratet. Am 15. Juli 1903 gab es eine große Verlobungsfeier. Also wir reden ungefähr von 3,5 Wochen, seitdem die Tamara da in Mürzzuschlag aufgeschlagen ist. Die Trauung sollte dann im August stattfinden. Der Franz muss die Mara seiner Familie aber jetzt noch vorstellen. Praktisch, dass das ganze Adelsgeschlecht derer von Kirchberg nach Mürzzuschlag angereist kommt und die neue Braut einmal da in Augenschein nimmt. Vor allem die Mutter von Franz, die Henriette von Herwey, ja, der kommt die Schwiegertochter recht schnell recht komisch vor. Die schwarze Baronin legt vor der Familie ihres Verlobten einen ihrer gefürchteten Auftritte hin. Sie ist die Tochter einer russischen Großfürstin, plötzlich nicht mehr Wladimir, sondern einer Gagarin, und ihr Vater sei der russische Oberst von Lützow.
Lützow, Moment. Wir alle dachten, der Ehegatte sei ein von Lützow.
Ja, das auch, aber der hat die Ehe nie vollzogen und außerdem wurde der in London von einem Taxi überfahren und dabei getötet.
Was, Moment, lief da nicht ein Scheidungsverfahren? Wieso sollte eine Scheidung laufen, wenn der Ehemann eigentlich tot ist? Und ist sie jetzt mit ihrem Vater verheiratet oder mit dem Bruder ihres Vaters? Und was ist das eigentlich für eine Inzucht?
Wurscht, ihr kolossales Vermögen wartet schon auf sie, verspricht Mara den Anwesenden. Und außerdem, alleine schon die Eheschließung bringe ihr 300.000 Francs von ihrem Elternhaus ein. Und 1 Million Mark hat sie auch und der Rest des Vermögens ist in Form von russischen Rubel quasi schon in ihrer Tasche. Ihr Vater wurde aber nach Sibirien verbannt, was die Sache etwas kompliziert macht. Außerdem gibt es da noch den Familienschmuck und der ist auch Millionen wert. Als Beweis zieht Mara ein Foto aus der Tasche, das sie mit Krone und Perlenschmuck zeigt. Das Bild findet ihr auf Steady. Mama Henriette, naja, die ist eher so wenig begeistert von ihrer zukünftigen Schwiegertochter. Auch der Bruder von Franz, der Karl, ach, so österreichische Namen, hat Zweifel an der etwas von Logiklöchern durchzogenen Geschichte der Tamara von Lützow. Beweisen, dass die Tamara an sprichwörtlichen Stüfe zusammenrät, haben sie natürlich nicht. Also läuten schon bald die Hochzeitsglocken. Also sie sollten läuten, denn da gibt es noch das Problem, dass Mara noch verheiratet ist. Deshalb braucht der Pfarrer von der Baronin in Schwarz ihre Scheidungspapiere. Und die hat sie natürlich nicht. Sie versucht, den Pfarrer zu beschwatzen. Ja, die Papiere sind unterwegs, das ist alles nur eine Formalität. Aber der Pfarrer bleibt eisern. Ohne vorherige Annullierung der Ehe gibt es in der katholischen Kirche keine zweite Hochzeit. Basta. Franz und Mara sind verzweifelt, sind sie doch so voller Liebe entbrannt und wollen so schnell wie möglich den Bund der Ehe eingehen. Franz engagiert einen sehr teuren Anwalt in Trient, der sich der Sache annehmen soll. Er soll irgendwie dafür sorgen, dass die Scheidungspapiere und die Annullierung der Ehe schneller vonstatten gehen und er schneller eben an diese Papiere kommt. Er schreibt mehrere Briefe an den Anwalt. Einer geht so: Sehr geehrter Herr Doktor, mit Freuden erfuhr ich von Ihrer letzten Mitteilung wegen Ermöglichung einer sehr dringenden Erledigung dieser leidigen Frage. Ich darf Ihnen wohl die Bitte vortragen, Ihren ganzen Einfluss und Ihre so bewährte Energie aufbieten zu wollen, um raschester die Sache zu ordnen, um die Schließung eines Bundes zu ermöglichen. Es ist meine Pflicht, die von Ihnen so energisch vertretenen Klientin, die so harte Zeiten durchgemacht hat, endlich die Ruhe zu verschaffen, damit sie in den stillen Hafen des Glücks bald genug einfahren kann. Wie sollen wir uns Ihnen dankbar erweisen? Vielleicht kommen Sie im Sommer zu uns in die schöne Berge. In voller Hochachtung, Franz Herwey von Kirchberg. Naja, das hilft halt alles nichts. Die Scheidungspapiere kommen nicht daher. Und der Pfarrer, naja, der will die Trauung noch immer nicht vornehmen, bis nicht alles geregelt ist. Diese Herbeischaffung der Eheannullierung wäre auch viel schneller gegangen, wenn die Mara überhaupt eine Anschrift ihres Noch-Ehegatten, der angeblich in London von einem Taxi überfahren wurde, wenn sie eine Anschrift ihres Noch-Ehegatten gewusst hätte. Aber sie war plötzlich von argen Erinnerungslücken geplagt. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wo ihr Gatte jetzt wohnt oder wo sie früher gewohnt hat. Oh, alles ganz komisch. Franz und Mara haben jetzt genug. Sie bedrängen den Pfarrer. Entweder er nimmt die Trauung vor oder sie reisen beide nach England, wo sie sich nach anglikanischem Ritus verheiraten lassen, drohen sie dem Pfarrer. Das heißt auch, dass sie aus der katholischen Kirche austreten. Der Geistliche erbleicht vor Schreck. Unerhört sowas. Er ist um das Seelenheil seiner Schäfchen besorgt, ja um das Seelenheil des Herrn Bezirkshauptmannes. Außerdem will er sich nicht mit dem politisch mächtigen Beamten anlegen. Der Pfarrer stimmt widerwillig zu. So, nächstes Problem. Die feine Baronin verfügt über keinen Meldezettel. Also man weiß nicht einmal, woher sie überhaupt stammt. Naja, und weil sie keinen Meldezettel hatte, wurde einfach der Bürgermeister von Mürzzuschlag damit beauftragt, einen solchen für die Dame auszustellen. Das Feld für den Wohnort ließ er einfach frei. Also darin stand also, dass die Dame heimatsberechtigt ist, also dass sie quasi Bürgerin ist, aber es stand nicht von wo. Tja, so geht's auch. Naja, damit konnten die Hochzeitsglocken läuten und am 9. August 1903 erfolgte die kirchliche Trauung des glücklichen Brautpaares. Aus der schwarzen Baronin Tamara von Lützow wurde Tamara Herwey von Kirchberg. Der Pfarrer vermerkte im Trauungsbuch aber nur den Namen von Franz. Für Tamara machte er keine Eintragung. Die würde er erst vornehmen, wenn sie die Urkunden beisammen hat. Also offiziell war der Franz zwar jetzt verheiratet, aber offiziell wusste niemand mit wem. Also aus den Unterlagen ging nicht hervor, dass die Tamara mit dem Franz verheiratet war. Es stand nur drin, dass der Franz verheiratet war, nicht mit wem. Auch so eine typisch österreichische Lösung. Die Trauung nehmen wir vor, aber die Unterlagen, ja, die bringst halt nachher. Das passt schon. Ausreden und Tragödien. Das Problem mit, ja, das passt schon, naja, es hat in dem Fall halt leider nichts gepasst. Frau von Herwey, ich brauche jetzt wirklich die Dokumente, drängelte der etwas ungeduldig gewordene Pfarrer Monate nach der Hochzeit.
Ach wissen Sie, Herr Pfarrer, die Dokumente sind durch ein Unwetter auf dem Postweg nass geworden und die Tinte ist zerronnen. Aber ich kümmere mich um einen Ersatz, fabulierte die adelige Dame in ihrem hautengen schwarzen Kleid. Die lebte mittlerweile mit ihrem Franz in dessen luxuriöser Dienstwohnung in Mürzzuschlag. Einige Wochen später sprach der Pfarrer die Frau von Herwey erneut auf die fehlenden Unterlagen an. Der wurde nämlich langsam nervös, dass es irgendwann in diesem Heiratsregister auffallen würde. Diesmal war es ein Eisenbahnunglück, bei dem die wertvollen Urkunden verbrannt sein sollen. Dass der Pfarrer nichts von einem Eisenbahnunglück gehört hatte, tat da nichts zur Sache. Ja, mei, bis die Nachrichten in Mürzzuschlag über eine solche Katastrophe ankamen, dauerte das manchmal halt ein bisserl. Als der Geistliche die schwarze Baronin ein drittes Mal aufforderte, die Dokumente nachzureichen, sie hatte es immerhin geschworen, meinte sie, das Postschiff, auf dem ihre Unterlagen aus Russland hergebracht werden sollten, ja, sie ist leider untergegangen. So ein Unglück aber auch. Die vom Pech verfolgte Tamara lebte, wie schon erwähnt, gemeinsam mit Franz in dessen Dienstwohnung. Die war im Bahnhof untergebracht, wo sich auch ein festlicher Saal für Staatsgäste befand. Das war also kein so ein Bahnhof, wie man sich das heute vorstellt, wisst ihr, wo es reinkommt, wo da überall der Dreck liegt und es ein bisschen nach Urin riecht, sondern das war fast sowas wie ein kleiner Palast. Nicht nur dem Pfarrer kam die Sache mittlerweile komisch vor, auch Karl, der Bruder von Franz, begann Nachforschungen über seine neue Schwiegerin anzustellen. Ihm zuvor kam aber blöderweise ein Artikel im Mürzzuschlager Wochenblatt. Der erschien am 30. April 1904, also ein Dreivierteljahr, nachdem sich Franz und Mara kennengelernt hatten. Und er trug den Titel »Ein uraltes Märchen«. Darin wurde vom skandalösen Leben einer Baronin berichtet. Es wurden zwar keine Namen genannt, aber jedem war klar, dass Tamara damit gemeint war. Offensichtlich hatten die Journalisten ihrerseits Nachforschungen angestellt und waren auf die wahre Identität der schwarzen Baronin gestoßen. Von Bigamie war die Rede, von einer Heiratsschwindlerin, von einer Person, die sich ausschließlich an ihren Männern bereicherte und sie um ihr Vermögen brachte. Der Artikel löste einen Skandal aus. Bald war überall Getuschel, die Freiherrin sei eigentlich eine Heiratsschwindlerin. Auch die Familie von Franz machte jetzt Druck und sie zwangen ihn, mehr über seine Frau herauszufinden. Naja, gut, dass sein Bruder Karl schon bei der Polizei in Wien gewesen ist, um die feine Dame durchleuchten zu lassen. Tja, was soll ich sagen? Eine feine Dame. Wie sich herausstellt, heißt Tamara von Lützow eigentlich Elvira Leontine Berlach. Und sie wurde am 18. Juli 1860 in Posen im damaligen Ostpreußen, heutigen Polen, geboren. Sie ist auch nicht 33 Jahre alt, sondern schon 44. Auch das ist dem Franz in seinem Liebestaumel nicht aufgefallen, von wegen jungfräulich und mädchenhaft, gell? Ihr Vater war auch kein russischer Fürst, der nach Sibirien verbannt wurde, sondern ein in Polen zu seiner Zeit recht bekannter Zauberkünstler namens Samuel Berlach oder besser bekannt unter seinem Bühnennamen Belagini. Das ist ein geiler Name, muss man schon sagen. Tamara oder Elvira assistierte ihm schon in frühen Jahren bei seinen Jahrmarktsauftritten, verließ aber ihren Vater als Jugendliche. Um besser voranzukommen, konvertierte sie vom jüdischen zum protestantischen Glauben. Sie war sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst und machte daraus ein Geschäftsmodell. Sie machte sich an wohlsituierte Herren, meist Offiziere der jeweiligen Armeen, heran und verprasste deren Vermögen. Gleichzeitig hatte sie immer noch mehrere Liebhaber an der Hand. Der erste Gatte, den heiratete sie am 29. Mai 1881 in der Jerusalemkirche zu Berlin, und zwar einen gewissen Wilhelm Robert Friedrich Kunz. Diese Ehe wurde ein halbes Jahr später geschieden, weil Elvira ständig fremdgegangen ist. Kunz, der flüchtete daraufhin vor ihr nach Amerika und soll dort dann gestorben sein. Ihren zweiten Gatten fand sie am 24. April 1888 auf Helgoland, wo sie sich mit Karl Christian August Herbert von Lützow in der Kirche von Helgoland traute. Auch diese Ehe wurde über Klage des Ehegatten geschieden, weil Tamara Elvira, Zauberers Tochter, ja, wieder mal ihrer rittmeisterlichen Pflicht nachging und sich rittmeistern ließ. Oh, ja. Dieser Mann, der nach den Angaben von Tamara in London durch Überfahren getötet wurde, lebte zu dieser Zeit noch in Eitelstedt bei Altona. Ihr dritter Mann war der preußische Premierleutnant Arthur von Schewe. Am 29.1895 wurde der geheiratet, und zwar in Neapel. Den Herrn hat sie auf ganz elegante Weise kennengelernt. Sie hatte einfach in Neapel am Kirchenplatz gewartet, bis sich ein geeigneter Kandidat zeigte, ging an ihm vorbei, täuschte einen Ohnmachtsanfall vor und ließ sich von dem galanten Herrn auffangen. Tja, und da war er auch schon ihren Reizen erlegen. Tja, und jetzt könnt ihr mal raten, was dann passiert ist. Die Ehe wurde wenige Monate darauf geschieden, weil die feine Dame es nicht lassen konnte, mit anderen herumzubumsen. Ihr vierter Gatte war ein gewisser Leo Peter Maria Meurin. Er war Gutsbesitzer und hat sie am 7. Juni 1900 in London in Gegenwart zweier Kollegen geheiratet. Diese Ehe wurde über Klage des Ehegatten 3 Monate später geschieden. Warum? Na, ich kann es euch verraten. Es hat was mit gemeinsamen Aktivitäten in der Horizontalen zu tun. So, jetzt müsste unsere Elvira, eigentlich Elvira Tamara Kunz-Lützow-Schewe-Meurin, Freiherrin Herwey von Kirchberg heißen. Aber das wäre ja wirklich etwas zu lange. Also stellte sie sich weltweit nur als von Lützow vor. Und die feine Dame verstand es hervorragend, innerhalb kürzester Zeit die Vermögen ihrer Ehegatten zu verprassen und saß deshalb auch schon mehrfach in Untersuchungshaft. Ihr konnte aber nie etwas nachgewiesen werden, vor allem weil meistens die Herren dafür sorgten, dass die Verfahren nicht weiterverfolgt wurden, weil ihnen die ganze Geschichte irgendwie peinlich war. Und auch unser Franz sah bald sein Vermögen dahinschmelzen, denn schon bald hatte die feine Ehedame allein von ihrem Schneider Rechnungen von umgerechnet 20.000 Euro angehäuft. Und jetzt stand die ganze Geschichte blöderweise auch noch in der Zeitung. Naja, und die Recherchen vom Bruder von Franz bestätigten die Geschichte. Franz wollte es aber nicht wahrhaben. Er tat alle diese Berichte als Verleumdung ab. So schwer verliebt war er in seine Mara. Da erreichte ihn ein Schreiben aus Graz. Der Statthalter des Kronlandes Steiermark hatte wohl auch das Murz-Zuschläger-Wochenblatt gelesen und Franz wurde vom Landeshauptmann Manfred von Clari von Aldringen zum Rapport bestellt. Und das verhieß überhaupt nichts Gutes. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er aufgrund des von seiner Frau verursachten Skandals als Bezirkshauptmann beurlaubt wurde. Am 24. Juni 1904 kehrte Franz nach Mürzzuschlag zurück, wo er den Abend mit seinem besten Freund verbrachte. Es war der Bahnhofsvorsteher Schenk, dem sich Franz anvertraute. Bis 2:30 in der Früh saßen die beiden zusammen. Franz erzählte Schenk, dass er verzweifelt ist über den Hintergrund seiner Gattin und wie sie ihn belogen habe. Aber er war immer noch davon überzeugt, dass seine Mara ein unberührtes Wesen sei, mit dem er sich vereinigt habe und dass er von ganzem Herzen liebte. Mit den Worten, diese Lächerlichkeit tötet, verließ Franz den Bahnhofsvorsteher. Er ging in seine Dienstwohnung, er nimmt seinen Revolver, setzt ihn sich auf die Brust und schießt sich ins Herz. Franz Herwey von Kirchberg, Bezirkshauptmann von Mürz-Zuschlag, Offizier in der Armee des Kaisers, ist sofort tot. Elvira Tamara, oder wie auch immer sie wirklich heißt, ist über den Tod ihres Mannes eher wenig erschüttert. Sie weiß nur, sie muss weg aus Mürz-Zuschlag, da wird das sonst für sie nicht gut ausgehen. Die Leute sind eh schon abpickt. Sie steigt in den nächsten Zug nach Wien. Sie geht in die belebte Kärntner Straße, wartet, bis sie genügend Zeugen versammelt hat und beginnt plötzlich, sich in Krämpfen zu winden. Den herbeieilenden Ersthelfern erzählt sie, sie habe Tabletten genommen, um selbst aus dem Leben zu scheiden, wegen der Tragödie mit ihrem Ehemann. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, wo man keinerlei Vergiftung feststellen kann. Später wird Elvira behaupten, sie hätte einen Herzinfarkt erlitten. Auch das stimmt natürlich nicht. Die Familie von Franz ist außer sich. Sie ist sich sicher, Elvira hat ihren Franz in den Tod getrieben. Aber die Polizei kann nicht allzu viel unternehmen. Zwar wird Elvira noch im Krankenhaus verhaftet, aber nicht wegen indirektem Mord, sowas gibt es natürlich nicht, sondern nur wegen Bigamie, also Mehrfachehe und wegen Betrugs. Tamara wurde am 31. Oktober 1904 vom Gericht in Leoben wegen Bigamie und Falschmeldung unter Anwendung des außerordentlichen Milderungsrechts zu einer 4-monatigen Kerkerstrafe verurteilt. Laut dem gerichtspsychiatrischen Gutachten war sie geistig gesund und voll schuldfähig. Wegen des Vorwurfs des Betrugs wurde sie freigesprochen. Ihre Ehe mit Franz Herwey von Kirchberg wurde für ungültig erklärt. So musste die Familie wenigstens nicht noch ihr eine Rente zahlen. Die Verurteilte wurde gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt. Die Kerkerstrafe wurde im Juli 1905 auf dem Gnadenweg dann noch auf einen Monat Arrest herabgesetzt. Tja, danach veröffentlichte Tamara in der Verlagsbuchhandlung Selinski und Komp ihre Memoiren, in denen sie ihr Leben aus ihrer Sicht schilderte. Naja, das half alles nichts. Die Verurteilte trat am 13. September 1905 die Arreststrafe im landesgerichtlichen Gefangenenhaus in Wien an und wurde am 13. Oktober aus der Haft entlassen. Tamara, Freifrau von Lützow, wie sie sich nun wieder nannte, blieb ihrem einträglichen Geschäftsfeld treu und fand weitere wohlhabende Gönner, die sie ausnehmen konnte. Im Frühjahr 1906 erschien in einer Zeitung ein Beitrag unter dem Titel »Ein neues Abenteuer der Schwindlerin Herwey«, in dem Tamara vorgeworfen wurde, sie habe einen hohen Offizier beschwindelt, um ihn zur raschen Heirat zu bewegen. Naja, warum sollte sie ihr Erfolgsmodell auch ändern? Tamara von Lützow versuchte es nun auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ab November 1905 trug sie im Theater und Kabarett Die Hölle in Wien literarische Texte bekannter Autoren vor und trat in Komödien und anderen Theaterstücken auf. Im Sommer 1906 wurde sie vom Theaterdirektor gekündigt, nachdem der ihre Vorgeschichte erfahren hatte. Im Jänner 1907 absolvierte Tamara ein Gastspiel im Intimen Theater. Das klingt also einigermaßen, naja, unseriös. In der Praterstraße. Bald danach verliert sich die Spur der Tamara von Lützow. 1929 soll sie in München gewohnt haben und kurz darauf verarmt gestorben sein. Der Mürztaler Schriftsteller Franz Breitler hat ihre Lebensgeschichte im Roman »Die schwarze Baronin« verarbeitet. So, und als Highlight zum Schluss möchte ich euch einen Auszug aus ihrem Buch »Tamara von Herwey – Ihr Leben und Denken« nicht vorenthalten. Haltet die Taschentücher oder wahlweise die Kotzkübel bereit. Los geht's. Sie glauben, dass mein Mann nur den schönen Körper liebte, meine Seele, meine Charaktereigenschaften ihm gleichgültig waren? Nein, tausendmal nein. Er liebte meine Seele, vielleicht aber nicht ganz bewusst. Er achtete und bewunderte meinen Charakter. Gewiss war auch seine Liebe, auch eine sinnliche, nur war ihm die Sinnlichkeit nicht Hauptsache und ich hielt Maß. Auch im intimsten ehelichen Verkehr ließen wir uns niemals gehen. Alles hatte eine gewisse Weihe und stets genossen wir unsere heiße Liebe als etwas Neues, Heiliges. Ich will Ihnen seine eigenen Worte wiederholen. Schatzerl, wie ist bei uns doch alles so heilig? Was gibt mir dein tiefes Gemüt für grenzenloses Glück? Aber sag, wirst du mich auch lieben, so wie jetzt, wenn ich, was vielleicht bald sein wird, dich nur noch küssen kann? Ich habe ihm sehr ernst geantwortet, dass das, was er meint, doch nicht die Hauptsache ist, dass die wahrhaftige Liebe davon doch ganz unbeeinflusst sei. Also falls ihr es nicht gemerkt habt, es geht ums Bumsen und um möglicherweise, dass sein Pimmel nicht mehr so richtig funktioniert. Also nur falls ihr die subtilen Hinweise nicht verstanden habt. Eine Ehe wie die unsere basiere doch auch auf gegenseitiger Hochachtung. Wenn die Freundschaft, die Hochachtung bleiben, so sei dies ein herrlicher Ersatz für den Sinnengenuss. Und alle Augenblicke kam er während seiner Amtsstunden zu mir hinüber und rief: »Medi mein, ich muss mir schnell ein Bussi holen.« Und als ich einmal abends ausging, ohne es ihm zu sagen, war er untröstlich. Ich glaube, ich verstehe, warum. Ich aber war in die Maiandacht gegangen. Ja, bestimmt. Dass das vielleicht nicht so stimmt, sagt dann auch schon der nächste Satz. Ja, es ist wahr. Ich bin viel geliebt worden. Aber wer will denn mich dafür verantwortlich machen? Ich weiß es nicht einmal, was mich den Männern so anziehend macht. Denn was an mir schön ist, sieht doch keiner. Und in meiner Kleidung bin ich einfach und schlicht. Ich trug doch fast immer schwarze Tailor-Made. Ich finde das so gut. Die Dessous liebe ich elegant. Sie waren das Entzücken meines Franz. Und was ich zu meiner Toilette brauche, was mich umgibt, muss schön sein. So eine durstige Sehnsucht nach Schönheit beherrscht mich. Ja, Das ist noch nicht ganz das literarische Antitalent eines Jack Unterweger, aber nahe dran. Klugschiss zum Schluss. Bigamie. Bigamie ist in Österreich immer noch ein Verbrechen. Ich weiß ja nicht, ob Sie das wusstet. Wer eine Ehe schließt, obwohl er oder sie noch verheiratet ist, oder wer jemanden heiratet, der noch verheiratet ist, geht bis zu 3 Jahre ins Gefängnis. Harte Bandagen aufgezogen. Wenn es jemand trotz all diesem ganzen Meldezetteln, Meldewesen und wer schon mal geheiratet hat, weiß, was das für ein unglaublicher bürokratischer Aufwand ist, wer es trotzdem schafft, dass er unter falschen Angaben einen Personenstand vortäuscht, der keine Ehe darstellt, so, ne, so ist übertrieben juristisch ausgedrückt, so wird die zweite Ehe unwirksam. Ist das heute noch relevant? Naja, dazu möchte ich euch ein kleines Beispiel einer jungen Schottin erzählen. Der Fall stammt aus dem Jahr 2018. Er war ein liebevoller, aufmerksamer Ehemann und Vater, wegen seines Berufs aber leider oft lange unterwegs. Er war nämlich ein CIA-Agent, hat er der jungen Jordan erzählt. William Allen Jordan wirkt jünger, als er ist. Er hat ein schmales Gesicht, schaut freundlich und entspannt, trägt die dunklen Locken kurz, sieht man das Foto, auf dem er mit seiner Frau auf dem Sofa sitzt, die 2 kleinen Kinder auf dem Schoß, denkt man, dass er vermutlich jemand ist, der niemandem etwas zuleide tun könnte. Ja, der Eindruck hat getäuscht. Die Frau neben ihm, also beschrieben mit einem Foto, seine Ehefrau ist Mary Turner Thompson. Die blonde Schottin mit dem lebensfrohen Lachen lernte William kennen, als sie allein mit ihrer ersten kleinen Tochter war, vom Ex-Freund verlassen. Die beiden trafen sich online, trafen sich bald darauf, aber auch im echten Leben und verstanden sich blendend. Wir begannen gemeinsam auszugehen und er fragt mich schon nach 2 Wochen, ob ich ihn heiraten wolle. Ich sage nein, aber später verlobten wir uns tatsächlich und waren dann 4 Jahre lang verheiratet, sagt Mary Turner Thompson. Der US-Amerikaner arbeitet für die CIA, sagt er. William war Amerikaner, lieb, verständnisvoll und ein guter Zuhörer. Das einzig Schwierige an diesem Mann schien sein Beruf zu sein. Er erzählte Mary, dass er für die CIA arbeite, regelmäßig in geheimer Mission unterwegs sei und deshalb oft mehrere Wochen am Stück für sie nicht zu erreichen sei. Doch wenn er da war, dann sei er liebevoll, aufmerksam und ein wundervoller Vater gewesen, sowohl für Marys Kind aus einer früheren Beziehung, als auch für Eilid und Zack, die beiden Kinder, die das Paar bald darauf gemeinsam bekam. Für Mary Turner Thompson kam zumindest die erste der beiden Schwangerschaften übrigens ziemlich überraschend, denn William hat ihr erzählt, dass er wegen einer Mumpserkrankung als kleiner Junge unfruchtbar sei. Aber, wie sich herausstellte, stimmte kaum etwas von dem, was ihr Mann so erzählte. Etwa als die beiden bereits 4 Jahre zusammen waren und William seiner Frau panisch berichtete, dass er jemanden auf einer Undercover-Mission begegnet ist, der unsere Kinder töten wolle, entführen wolle, sie in Stücke reißen und uns Teile von ihnen mit der Post schicken wolle, wenn wir ihm kein Geld geben. 200.000 englische Pfund wollte der angebliche Erpresser. Mary verkaufte alles, was sie hatte. Ihr Haus, ihr Auto, auch ihre Lebensversicherung löste sie auf. Sie hatte entsetzliche Angst, dass ihren Kindern etwas passieren könnte und stellte nie in Frage, dass ihr Mann ihr die Wahrheit erzählte. Doch es gab weder einen Erpresser, noch gab es Undercover-Missionen. Das wurde Mary klar, als eines Tages das Telefon klingelte. Eine Frau war dran. Die fragte: „Sind Sie Miss Jordan?" Als Mary das bestätigte, sagte die Frau: „Ich bin die andere Mrs. Jordan." Die beiden Frauen trafen sich in einem Café. Wir redeten 12 Stunden lang, so Mary Turner Thompson. Als sie sich schließlich verabschiedeten, machte Mary direkt per SMS mit ihrem Ehemann Schluss. Ohne Erklärung. Erst später sagte sie ihm, was sie von seiner Zweitfrau erfahren hatte. Wie sich nämlich herausstellte, hatte der gute William nicht nur eine zweite Ehefrau, sondern 5 andere feste Freundinnen. Der Ehemann, der noch Ehemann, der stritt das alles natürlich vehement ab und er beschwor, dass er die andere Frau nicht kenne und er solle ihr keinen Glauben schenken. Es würde sich beweisen lassen, dass an den Behauptungen nichts dran sei. Doch wieder log er, die Gerichte verurteilten ihn wegen Bigamie und Betrugs und er musste 3 Jahre ins Gefängnis und wurde anschließend aus den USA ausgewiesen. Tja, kann in die Hosen gehen, die Vielfach-Mehrfach-Ehe. Ja, und das war sie, die 89. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen und eure Unterstützung ist wichtiger als je zuvor. Jetzt wollte ich denn je sagen, aber dann ist mir als je zuvor dazwischen eingekommen und jetzt war ich total
daneben. Naja, keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der schönen Tamara mit ihrem Schmuck, der angeblich millionenwert ist, und von ihrem armen Ehegatten, der leider nicht mehr unter den Lebenden weilte. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Davina, Magdalena, Kai, Denise, Franz, Alaya, Sandra und nochmal Sandra, danke Sandra, die diesen Podcast auf die eine oder andere Art unterstützen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder auf die Mailadresse mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr euch auch hinwenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Nein, könnt ihr natürlich nicht, es ist nach wie vor ein Podcast. Ich erkläre es jetzt nochmal ganz kurz für alle. Also, YouTube ist eine Videoplattform, theoretisch. YouTube hat aber Schöpfungsgeschichte. YouTube gehört bekanntlich zum Google-Konzern, also zu Alphabet. So, Google hat sich entschlossen, die eigene Podcast-App aufzulassen und hat die Podcast-Funktion in YouTube integriert. Denn YouTube ist nicht mehr nur ein Videoanbieter, sondern mittlerweile auch ein Musikstreaming-Dienst und ein Podcast-Anbieter. So, wenn ihr also auf YouTube einen Podcast hört und dabei kein Bild seht, ist das nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil YouTube Podcasts anbietet. Ich hoffe, das war jetzt für alle klar. Sonst erkläre ich es gerne in der nächsten Episode nochmal. Auf jeden Fall, YouTube-Kanal, bester Kanal. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 14 Tagen, so wie ihr das gewohnt seid. Und überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Und ich, noch ein kurzer Disclaimer, oh, das wird heute wieder länger, und oh, das gibt auch wieder böse Nachrichten. Auf Podimo ist dieser Podcast aus Gründen nicht mehr zu finden. Wenn ihr die Hintergründe erfahren wollt, schreibt mir ein Mail, ich erkläre es euch gerne, aber das, was ich jetzt hier sagen würde, wäre höchstwahrscheinlich klagbar. So, wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag und meinem Geraunze hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht und euch mein Geraunze auf einem anderen anhören wollt, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein neues Podcast-Projekt von mir und meinem Kollegen Alex, in dem wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. So Geschichten wie YouTube gehört zu Alphabet und es ist auch ein Podcast-Anbieter, sowas kommt da drinnen vor. Garantiert ohne Techno-Mambo-Jumbo und leicht verständlich, aber auch die Nerds unter euch können sicher noch was Neues lernen. Und vielleicht rede ich auch hin und wieder mal über Warhammer. Mal schauen. Hightech gibt's überall, wo ihr die besten Podcasts findet. So, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gebt euch nicht als falsche russische Adlige aus. Bussi und Baba.